So, lass uns das Abend mal beenden. Special Guest Nummer 1, Soraya ist zu Besuch aus Paris. Seit 2 Wochen, reist heute wieder ab. Aber schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Ja, ich habe unsere Kinder heute gebeten, nicht nur die Bibelstellen vorzulesen, sondern auch einige kurze Gedanken zu ihrer Beziehung zu Gott zu äußern und zu erzählen. Ihr könnt, wie ich anfangs angekündigt habe, während dem, was wir hier sprechen und aus der Bibel angucken, könnt ihr eure Gedanken dazu äußern. Vor allem, wenn ihr wollt, dass sie nochmal weiter vertieft werden oder hervorgehoben werden sollten, im Anschluss an die Predigt hier. Oder auch Fragen einfach stellen, wo ihr sagen könnt, okay, das würde mich noch mehr interessieren. Oder wie siehst du das in diesem Bereich oder so? Das könnt ihr jetzt machen. Wenn ihr auf diese Webpage Slido geht, könnt ihr vom Handy aus direkt machen, vom iPad oder vom Computer. Wie gesagt, auch ihr könnt euch auch das angucken und gucken, was die anderen so für Fragen haben zu diesen Themen. Und dann auch da draufklicken, wo ihr sagt, das würde mich eigentlich auch interessieren. Und ich bin gespannt, wie das heute funktioniert. Freue mich, bin euch rege daran beteiligt. Wir wollen es auch im Workshop nächste Woche benutzen, darum führen wir das heute mal so ein. Ja, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich war vorletzte Woche, für 4 Tage habe ich mich zurückgezogen in meine Höhle. Hintergrund war, dass wir hier mit aktuell 9 Personen hier wohnen, in unserem Haus. Vanessa erzählt gerade, Moment mal, 1, 2, 3, 4, das sind 6 Frauen, ein Mann. Ein Hund und eine Katze in der Reihenfolge gefühlt. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich brauche ein bisschen Luft irgendwie. Und habe mir dann ein Airbnb gemietet als Homeoffice, um mich dort 4 Tage zurückzuziehen. Das ist legal so möglich, wenn man das beruflich bedingt macht. Und habe dann einfach mir einen Koffer genommen und 20 Bücher da reingeworfen und meine Tasche gepackt. Und habe dann am Ende ein Buch gelesen, neben der Bibel. Und das ist ein Buch von Christian Schwarz, den kennen den einen, der eine oder andere. Und das heißt, die 3 Farben deiner Spiritualität. Und das war für mich sehr inspirierend, einfach mich damit zu beschäftigen, wie groß eigentlich Gottes Perspektive ist oder wie unterschiedlich wir als Menschen Zugänge zu Jesus suchen und zu Gott suchen. Und auf welchen unterschiedlichen Wegen wir das finden können. Für mich ein bisschen zu identifizieren, okay, das ist eigentlich mehr so Antennen zu Gott, die mir vertraut sind. Aber es gibt noch andere Dinge und vielleicht kann ich mal versuchen, auf dem Weg mich Gott zu nähern. Jetzt, wo ich diese Woche 30 Jahre geworden bin als Christ. So, das war ein bisschen der Hintergrund von dieser Unternehmung. Und ich will mal kurz euch einen Überblick geben und ein Bild aus diesem Buch. Das Ganze ist sehr fundamental hergeleitet und leider kann ich in der kürzesten Zeit nicht auf die ganze Herleitung eingehen. Aber Thorsten wird mal dieses Bild kurz einblenden, um einen Überblick zu geben. Also über diese verschiedenen Herangehensweisen an unsere Beziehung zu Gott, über die verschiedenen Antennen, die wir haben können oder die Menschen haben, über verschiedene geistliche Stile, wie es auch in diesem Buch genannt wird. Und offensichtlich geht es nicht darum, jetzt herauszufinden, was ist der richtige Stil. Was ist der wahre Stil, um sich Gott zu nähern? Sondern einfach Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir uns alles basierend auf der Bibel auf unterschiedlichen Arten und Weisen Gott nähern können. Das Ziel ist natürlich Jesus. Und Jesus ist sozusagen das, was in der Mitte ist. Dieses Bild von diesen 3 Farben macht es eigentlich ganz gut. Das ist ein Farbspektrum, aber die Überschneidung aller Farben ergibt am Ende das Licht, das weiße Licht. Und was letztendlich Jesus widerspiegelt. Und ich behaupte, dass Jesus in all diesen 9 verschiedenen Herangehensweisen sich Gott genähert hat, wie wir sehen werden. Soraya, lies doch mal bitte Psalm 19, Vers 2 vor.
Psalm 19, Vers 2. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist.
Für die Himmel verkünden Gott. Also etwas, was in den Psalmen gesagt wird, was auch Paulus im Römerbrief sagt, dass Menschen keine Ausrede haben. Jeder kann einen Zugang zu Gott haben, einfach durch die Tatsache, dass wir in der Schöpfung sind, dass wir umgeben von der Schöpfung sind, dass umgeben von der Natur sind, von all diesen Dingen, die Gott geschaffen hat. Christian Schwarz beschreibt das als die sinnliche Herangehensweise, Gott kennenzulernen. Mit unseren Sinnen Gott wahrnehmen. Angefangen in der Natur, aber auch in allem anderen, was Gott geschaffen hat, und all diese schönen Dinge genießen zu können, die Gott geschaffen hat. Sei es auch gerne zusammen mit anderen zu kochen und zu essen und Gemeinschaft in dieser Art und Weise zu haben. Jesus selbst wurde von Leuten als Fresser und Weinsäufer bezeichnet, weil sie ihn erlebt haben, wie er als Rabbi da mit Leuten zusammensitzt und Wein trinkt und zusammen zu Abend erst eine gute Zeit hatten. Sie waren durchaus befremdet und irritiert davon, dass sie Jesus so erlebt haben. Jesus hat sich auf den Ölberg zurückgezogen, um in der Schöpfung zu sein, um bei Gott zu sein, um auf dem Weg Gott näher kommen zu können. Ein besonderer Garten, ich habe den mal besucht in Jerusalem. Das war sehr, auch sehr beeindruckend. Jesus war auf einer Hochzeit, hat das Leben genossen, hat gefeiert. Es gibt diese Szene aus dem Film, den ich vor 20 Jahren gesehen habe, wo das so dargestellt war, wie Jesus auf dieser Feier ist und einer von seinen Jüngern zu ihm kommt, relativ griesgrämig, und sagt, okay, was machst du hier? Und Jesus sagt, wieso bist du griesgrämig? Und er sagt so, naja, du feierst hier. Und er sagt, ja, ist doch toll, wir feiern hier, es ist eine Hochzeit. Lass uns zusammen feiern. Und dann sagt dieser Jünger, ich werde erst feiern, wenn Galiläa befreit ist. Und er sagt, uff, dann wirst du lange Zeit nicht feiern können. Ich finde es eigentlich gut, wenn wir jetzt schon feiern können. So, Musik genießen zu können. All diese Dinge ist eine Herangehensweise in unserer Beziehung zu Gott. Über die Schöpfung und über diese Dinge, die Gott geschaffen hat. Ein zweiter Bereich, Sorai, lies doch mal bitte vor, Sprüche Kapitel 3, Vers 19.
Mithilfe der Weisheit wurden Himmel und Erde erschaffen. Der Herr entwarf alles mit seinem Verstand.
Okay, so Gott hat die Erde mit Weisheit gegründet. Es gibt eine Weisheit Gottes. Es gibt eine Einsicht, die Gott hat, als er die Welt geschaffen hat. Zweite Bereiche ist es die rationale Herangehensweise an unsere Beziehung mit Gott. Jesus sagt, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand. Das heißt, wir sind aufgefordert, unseren Verstand zu benutzen, um uns Gott zu nähern. Das Motto von Menschen, die sich auf diese Art und Weise Gott nähern, ist einfach Gottes Wesen und die Schöpfung zu verstehen und zu bewahren. Der Fokus ist da auf Logik und auf Wissenschaft. Einige von euch kennen Professor Dr. Erwin Frey aus München. Er hat kürzlich einen Workshop gemacht über seine Perspektive, wie er glaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und er hat seinen eigenen Blickwinkel und andere, die auch mit ihrem Intellekt an die Sache herangehen, kommen vielleicht zu anderen Schlussfolgerungen. Aber solche Menschen erleben Gott, besonders wenn sie sich genau damit beschäftigen, wenn sie damit ringen, wie hat Gott das gemacht, wie hat Gott die Welt geschaffen, wie kann man die Schöpfung bewahren, Themen wie die Schöpfung zu bewahren, die Ökologie und das Klima, die Klimakatastrophe abzuwenden, das wertzuschätzen, was Gott geschaffen hat, steht da sehr im Vordergrund. Auch sind für solche Menschen abstrakte Diskussionen sehr anregend und sie nähern sich Gott auf eine Art und Weise, wie andere das vielleicht nicht tun. Auf diese Art und Weise. Diskussionen über Rassismus, über politische Systeme, über Rechte, wie man Rechte von Minderheiten stärken kann. All diese Dinge beschäftigen diese Leute und es wird häufig sogar erstaunlich aktiv auf einer abstrakten Ebene diskutiert und häufig wird diesen Leuten vorgeworfen, dass sie auch selber nicht unbedingt sehr aktiv werden bei dem, was sie machen. Aber warum sie das so gerne und so leidenschaftlich machen, ist, weil es für sie eine Erfahrung ist, sich mit Gott zu beschäftigen, Gott zu nähern. Der Zugang zu Gott ist Logik. Und ich behaupte, Jesus hat das auch getan. Jesus hat erstaunliche Diskurse mit Pharisäern und Schriftgelehrten geführt. Er hat mit ihnen diskutiert in Markus Kapitel 7 darüber, wie das denn ist mit Reinheit und Unreinheit und was jetzt den Menschen unrein macht und wie das alles zusammenhängt. Oder in Markus Kapitel 10 mit dem reichen Jüngling, also diskutieren sie darüber, okay, wie ist das jetzt, wie hängt das alles genau zusammen? Und Jesus sagt, wir sollen Gott mit unserem Verstand lieben. Das ist dann auch ein Zugang zu Gott. Sorai, lies doch mal Kolosser Kapitel 2, Vers 8 vor.
Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus.
Okay, dritter Zugang zu Gott, der rechtgläubige Zugang. Das ist da, wo Menschen sich sehr damit beschäftigen, was ist denn die richtige Lehre? Die Überzeugung heraus, dass wenn ich die richtige Lehre habe, habe ich eine Basis, um dann auch ein bestimmtes Leben daraus zu entwickeln und vor allem gerettet werden zu können. Weil ohne auf dem biblischen Weg gerettet zu werden, sind auch diese viele der anderen Zugänge zu Gott letztendlich nur eine Erfahrung hier auf der Erde, die uns aber nicht retten wird. Und das ist diesen Menschen besonders wichtig. Das Motto von rechtgläubigen Menschen ist, wir wollen richtig über Gott denken. Ihr Fokus ist Wahrheit und Lehre. Häufig geht es darum, gib mir Kapitel und gib mir Vers, um zu belegen, was du da sagst. Lasst euch nicht gefangen nehmen durch Philosophie und Lehren, trug gegründet auf die Lehre von Menschen. Er sagt, ja, da gibt es ganz viele menschliche Ideen, ist alles schön und gut, aber lasst uns mal gucken, was die Bibel sagt. Rechtgläubige Herangehensweise. Sehr wertvoll und das ist, wie Menschen auch sehr tiefe Erfahrungen mit Gott machen, weil sie wirklich mit Gott ringen, weil sie wirklich versuchen, aus dem Wort Gott zu verstehen und damit ringen, das Richtige auch zu glauben, eine richtige Perspektive über Gott zu haben. Jesus hat diese Seite gehabt. In Matthäus Kapitel 23 sehen wir, wie er mit den Pharisäern ringt und mit ihnen diskutiert und sagt, Leute, ihr schließt den Menschen das Himmelreich zu, wenn ihr den Menschen verkauft, dass das der wahre Glauben ist. Das ist es nicht. Das hier ist der richtige Zugang zu Gott. Diese Seite hat Jesus gehabt. So, das sind drei Aspekte über Herangehensweise zu Gott. Unabhängig von diesen drei Herangehensweisen, Soraya, was würdest du sagen? Was war ein Moment, wo du Gott besonders erlebt hast? Oder was sind Bereiche, wo du merkst, dass du irgendwie einen guten Zugang zu Gott hast oder Erfahrungen mit Gott machst oder dich Gott nahst?
Ich glaube, also ich habe in letzter Zeit viele Gespräche mit Geschwistern darüber geführt, ob oder über die Erfahrung als Jünger Jesu, wenn man Dinge tief fühlt oder generell die Rolle, die meine Gefühle in meiner Beziehung mit Gott spielen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was macht, dass ich mich Gott nahe fühle. Einfach wenn ich emotional über Gott bin. Also auf eine positive Art, nicht wenn ich emotionale Entscheidungen mache unbedingt. Aber ja, und mir hilft es, also ich weiß nicht, Max, den Kontext oder den Hintergrund von Bibelstellen zu verstehen, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich die Gefühle von den Jüngern nachvollziehen kann oder den, ja, yes, also ich habe das Gefühl, die Erfahrung mitzubekommen, die die Jünger damals hatten und nicht die, die wir in unserer westlichen Welt als im Christentum haben, sondern die, also das, was das Christentum wirklich ausmacht, nämlich dass es auf dem Judentum basiert ist und solche Sachen. Ich glaube, ja, ein Bruder, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, meinte, dass er findet, dass Jüngersein einfach eine sehr emotionale Erfahrung ist. Und ich glaube, deshalb hilft es mir auch total, mich Gott nahe zu fühlen, wenn ich mit meinen Brüdern und Schwestern Zeit verbringe und dadurch auch mich mit Gott verbunden fühle, einfach tiefe Gespräche über Gott zu haben und darüber zu reden, was wir gerade lernen. Ja, ich glaube, ich verbinde viel mit Gott durch seine Leute und durch einfach generell durch Gefühle. Ja.
Okay, spannend. Da wird jetzt vielleicht der eine andere Rechtgläubige aufspringen und sagen, aber Gefühle sind doch nicht so wichtig. Wichtig ist, was richtig ist. Unsere Gefühle, unsere dürfen nicht die Wahrheit übertünchen sozusagen. Und das mag wahr sein, aber wie wir auch gleich sehen werden, dass Gefühle und Erfahrungen mit Gott ein ganz wichtiger Teil von der gesunden Beziehung zu Gott sind, der auch dazugehört, jenseits von dem Rationalen und dem Rechtgläubigen und dem Sinnlichen. So, vielen Dank dir. Cooler Pulli übrigens.
Danke.
Fußnote, wenn eure Kinder anfangen, einen 12 Jahre alten Pulli vom Papa zu tragen, dann weißt du, dass du irgendwas richtig gemacht haben musst. Vielen Dank. Okay, Jonas, ich wollte dich mal bitten, dazu zu stoßen hier. Ja, lass uns drei weitere Bereiche angucken, wie man sich Gott nahen kann. Lies doch mal bitte vor in Kolosser Kapitel 3, Vers 16.
Da steht, gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lasst es seinen ganzen Reichtum unter euch entfalten. Unterweist und ermahnt einander mit aller Weisheit. Singt Gott von ganzem Herzen Psalmen, Hymnen, Loblieder, wie seine Gnade sie schenkt und sein Geist sie euch eingibt.
Okay, danke. So, Paulus fordert die Christen dazu auf, das Wort Christi reichlich untereinander auszuteilen und miteinander zu besprechen und einander daran zu erinnern, einander zu lehren, einander zu ermahnen, sich mit Liedern und Hymnen daran zu erinnern. Das ist ein Teil der bibelzentrierten Herangehensweise. Ich sage es bewusst bibelzentriert und nicht biblisch, weil ich behaupte, dass alle neuen Bereiche biblisch fundiert sind. Aber bibelzentriert ist mehr die Herangehensweise zu sagen, okay, was lehrt die Schrift und wie können wir die Schrift in unserem Leben anwenden? Das Motto von Menschen, die dort besonders sich Gott nahen auf diesem Weg und besonders nahe fühlen, ist, Gottes Wort muss angewendet werden. Wir wollen Gottes Wort anwenden. Ihr Fokus ist das Bibelstudium alleine und gemeinsam und Jüngerschaft, einander zu lehren, alles zu halten, was Jesus befohlen hat. Und das klang auch bei dem, was Soraya erzählt hat, an dieser Austausch miteinander über das Wort und über den Glauben. Das ist eine wichtige Art und Weise, Gott nahe zu kommen. In Matthäus Kapitel 4 erleben wir Jesus so, wie er in der Wüste ist und von Satan versucht wird und dann mit Satan argumentiert, indem er wirklich zu Gottes Wort zurückgeht und daran festhält. Wir erleben offensichtlich ja, wie Jesus nicht nur die wahre Lehre verbreitet hat, sozusagen, sondern auch immer darüber gesprochen hat, über Umkehr und über das Verändern des Lebens. Das sind alles Seiten der bibelzentrierten Herangehensweise an unsere Beziehung zu Gott. Jonas, diesmal 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20, bitte.
Uns Aposteln hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu machen. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus, bleibt nicht Gottes Feinde, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet.
Okay, so, hier redet der Paulus davon, dass wir, also in Lutherdeutsch, Botschafter an Christi Stadt sind. Wir haben eine Botschaft und unsere Aufgabe ist es, diese Botschaft weiterzugeben. Das trifft für alle Christen gleichermaßen zu. Also nicht so, es gibt die Christen, die mehr so sind oder so sind, aber es gibt Menschen, die auf diese Art und Weise besonders die Erfahrung machen, Gott nahe zu kommen. Frag mal die Geschwister, die zuletzt verschiedenen Leuten in unserer Gemeinde geholfen haben, Christen zu werden. Wenn sie davon erzählen, wie sie die Bibel gelesen haben und den Glauben weitergegeben haben, die Augen leuchten und es setzt Kräfte für sie frei, diese Erfahrung zu machen. Das Motto von solchen Menschen ist, Gottes Gnade weitergeben, das Evangelium weitergeben. Der Fokus ist Evangelisation und Dienst an Menschen. Und das ist offensichtlich auch, was Jesus gemacht hat. Also er ist 3 Jahre umhergezogen, um Gottes Botschaft zu verkündigen. Er hat am Ende uns den Missionsauftrag gegeben, in alle Welt zu gehen und alle Menschen zu Jüngern zu machen. So, aber das ist eine wichtige Herangehensweise, wie man Gott nahe kommen kann. Dritter Bereich, die asketische Herangehensweise. Lies doch mal bitte 1. Korinther Kapitel 9, Vers 27.
Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen.
Okay. Paulus erzählt davon, dass er sich für den Glauben einsetzt und dass er dabei seinen Körper bezwingt, dass er weiß, dass sein Körper manchmal das will, aber er hat diese Disziplin, dann doch das zu tun. Asketismus ist einfach die Herangehensweise, Gott auf das Wesentliche zu reduzieren, bestimmte Dinge abzulegen und loszulassen. Das ist für Menschen mit diesem Hintergrund ist besonders attraktiv, wenn sie machen besondere Erfahrungen mit Gott, wenn sie fasten zum Beispiel oder wenn Für sie ist es wichtig, so mehr ein minimalistisches Leben zu führen, sich auf das Wesentliche zu reduzieren. Reichtum ist für sie überhaupt kein Thema, es interessiert sie überhaupt nicht, irgendwie Reichtum anzuhäufen. Äußerlichkeiten sind für sie nicht wichtig, ihnen geht es um die inneren Werte. Und ja, natürlich, also wenn über Jesus beschrieben ist, wo Jesus sagt, der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegt, das finden sie attraktiv. Jesus war mehr oder weniger obdachlos. Aber das hat seine Beziehung zu Gott auch so besonders gemacht, weil er wirklich nur an Gott festgehalten hat und all diese anderen Dinge hatte, nicht hatte. Und ja, und in Römer Kapitel 12, Vers 2 heißt es eben, wir sollen uns nicht dieser Welt gleichstellen. Für diese Menschen mache, ich meine, für alle Christen ist es wichtig, sich nicht der Welt gleichzustellen, aber sie machen dann eine besondere Erfahrung, wenn sie sich von Dingen distanzieren, die vielleicht üblich sind in der Welt, wo sie sagen, aber ich mache das gerade nicht. Und dann fühlen sie sich mit Gott besonders nahe. Leidensbereitschaft ist ein wichtiges Thema für Menschen, die diesen Zugang zu Gott haben und auf diese Art und Weise sich Gott besonders nahen. So, drei weitere Bereiche, wie wir uns Gott nahen können. Jonas, was war für dich so ein Moment, wo du dich Gott besonders nahe gefühlt hast? Woran denkst du da?
Also ich finde, also beim Teen Camp gibt es ja immer einen Tag, an dem eben das Concert of Prayer ist. Das ist halt einfach, da gibt es halt mehrere Stationen und jeder betet halt für sich und macht halt so alles, was eben bei der Station man eben so machen soll. Und da finde ich es halt einerseits, fühle ich mich da Gott halt einfach voll nah, weil es eben so viele verschiedene Stationen gibt und verschiedene Arten, wie ich eben zu Gott beten kann oder wie ich, also manchmal schreiben wir da auch so wie so Briefe oder so. Einmal das, aber ich finde es auch immer voll ermutigend und voll so, ich finde es einfach voll cool, wenn ich dann also alle anderen Leute sehe, die halt einfach bei den Stationen da mit halt einfach so mit Gott beten oder zu Gott beten oder halt genau so diese ganzen Stationen so machen. Vor allem, weil es dabei eben auch immer so, also es ist ja ganz ruhig, jeder macht das ja für sich, deswegen finde ich das einfach immer voll cool.
Okay, das sind Sachen, wo man alleine Zeit mit Gott verbringt, aber trotzdem auch in der Gemeinschaft, weil man die anderen auch sieht, wie sie
Ja, genau.
gemeinsam das tun, dass es irgendwo auch etwas Gemeinsames ist. Gibt es da eine Station, die du besonders ansprechend fandest oder die besonders schön fandest, wo du das Gefühl hast, dass du dich da besonders Gott nahe gefühlt hast?
Also es gibt ja immer, also bei jedem Teen Camp gibt es ja, es gibt ja meistens so immer 8 Stationen und ich war ja schon bei 4 Teen Camps, deswegen gab es schon ziemlich viele insgesamt. Aber ich finde es, zum Beispiel einmal gab es eine Station, da war halt so ein kleines Lagerfeuer. Und da konnte man zum Beispiel so irgendwelche Sünden oder irgendwas aufschreiben auf Zettel und dann halt in das Feuer werfen. So, das fand ich einmal voll cool. Oder auch so mit, wenn wir, als da war eine andere Station, wo wir immer auch auf Zettel Gebete schreiben sollten, dann haben wir die an so Heliumluftballons gehängt und die sind dann halt so nach oben geflogen. Das fand ich auch voll cool.
Wow, okay. Da kommen wir tatsächlich auch zu diesem Bereich, kommen wir auch noch, wo man sehr symbolisch auch Dinge wahrnimmt und sich dann Gott nähert. Super, vielen Dank. Das war Jonas Nummer 2. Vanessa, komm doch mal zu uns hier. Wir gehen jetzt nämlich noch über drei weitere Beziehungen, Herangehensweisen an andere Beziehungen mit Gott, wie wir uns Gott nähern können. Danke, dass du auch dabei bist. Vanessa, 1. Korinther Kapitel 4, Vers 20, kannst du das mal vorlesen? Okay, ich zeig's. Ja. Kapitel 4. In Vers 20.
Also. Denn das Reich Gottes besteht nicht nur durch die Worte, mit denen man davon erzählt. Es lebt durch die Kraft Gottes.
Okay. So, es geht darum, dass das Reich Gottes eben nicht nur aus Worten besteht, sagt Paulus, nicht nur darüber zu reden, nicht nur darüber, nicht nur aus den Worten der Schrift, sondern aus der Kraft Gottes, die Erfahrung zu machen, dass Gott kräftig ist. Das sind Worte von Menschen, die eine enthusiastische Herangehensweise haben an ihre Beziehung zu Gott. Sie ist das Motto, Gottes Kraft erleben und Gottes Kraft feiern. Der Fokus für sie ist Vollmacht und Begeisterung. Hier geht es also enthusiastisch, Enthos, kommt aus dem Griechischen, das heißt, dass das Gott in uns ist. Und dieses Erleben, dass Gott in uns ist, diesen Menschen besonders wichtig und wenn sie das erleben, fühlen sie sich Gott besonders nahe. Für solche Menschen ist es wichtig, dass diese Dinge, die Jesus gemacht hat, wie Menschen zu heilen oder das, was die Apostel gemacht haben, dass das heute noch möglich ist. Dass wir für andere Menschen beten können und übernatürliche Dinge passieren. Dass es möglich ist, dass wenn wir für jemanden beten, der eine unheilbare Krankheit hat, nach menschlichen Ermessen, dass er trotzdem geheilt werden kann durch Gottes Kraft. Diese Dinge zu erfahren und zu erleben und daran zu glauben, ist etwas, was sie Gott besonders näher bringt. Das äußert sich auch in möglicherweise in einer Musikform, die häufig sehr eher extrovertiert und laut ist und sich auf diesem Weg Gott besonders zu nahen. Aber vor allem ist es für sie eine Selbstverständlichkeit, mit dem Übernatürlichen umzugehen, wie Jesus damit umgegangen ist. Und Jesus hat Menschen geheilt. Jesus hat gesagt, ich habe den Satan vom Himmel fallen sehen wie einen Blitz. Also er hat eine geistliche Welt gesehen und erlebt. Und das war für ihn eine Realität. Das ist die enthusiastische Seite des Glaubens. Römer Kapitel 8, Vers 26. Lies doch mal das vor.
Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sie nicht in Worte fassen lässt.
Okay, so da geht es darum, dass wir manchmal gar nicht so richtig wissen, wie wir beten sollen, aber dass der Heilige Geist uns führen und leiten kann, um Gott nahe zu kommen. Vielleicht sogar auch ohne Worte, auch wenn es nur so ein unaussprechliches Seufzen ist, wie Paulus hier sagt. Das ist die mystische Herangehensweise an unsere Beziehung zu Gott. Das Motto von jemandem, der dieser Seite sozusagen tickt und seine Antennen natürlicherweise dort hat, ist es, in Gottes Gegenwart zu sein und in Gottes Gegenwart zu ruhen. Einfach zu erfahren, Gott ist da. Und das passiert mehr. Mythos heißt, oder Myein im Griechischen, heißt verschließen. Wenn du die Augen verschließt, wenn du die Ohren verschließt, dich an einen ruhigen Ort zurückziehst, wenn du den Mund verschließt, einfach mal aufhörst zu reden für eine Zeit und wahrnimmst, Gott ist da. Und ich weiß, für den einen oder anderen ist es schwierig auszuhalten, dass ich 5 Sekunden still war. Aber das ist wirklich eine Erfahrung, eine Herangehensweise, wie man sich Gott nahen kann, die uns nicht vertraut ist. Die aber nichtsdestotrotz biblisch ist. Da geht es darum, was man als Meditation bezeichnen würde, einfach stilles Nachdenken über Gottes Wort. Psalm 1 sagt im Englischen in der Übersetzung, meditate on his words. Sinnt nach über sein Wort. Das ist das Stille. Einfach nicht viel zu lesen, sondern einfach mal einen Satz zu lesen und versuchen zu durchdringen, was da alles drinnen steckt. Die mythische Seite an Gott. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, wir sollen in unser Zimmer gehen und nicht immer nach draußen gehen, um zu beten. In unseren kleinen Raum gehen und dass der Vater, der ins Verborgene sieht, wenn bei uns sein wird. Wiederum Mythos, das Verborgene. Dass es diesen Ort gibt, wo wir in der Stille uns Gott nahen können. Und ich behaupte, auch Jesus hat sich Gott so genaht. In Markus Kapitel 1 sehen wir, wie er früher morgen aufgestanden ist, um alleine zu sein mit Gott, bevor die ganze Verrücktheit des Tages losgeht und alle Leute was von ihm wollen, alleine auf den Berg sich zurückzuziehen, in der Stille zu sein und sich Gott zu nahen. Die mystische Seite des Glaubens. Zum Schluss Johannes Kapitel 1, Vers 14.
Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit, und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat.
Okay. Da geht es um die Tatsache, dass Gott Fleisch geworden ist, wie Luther das sagen würde, dass Gott hier unter uns war. Menschen, die sehr auf dieser sakramentalen Seite einen Zugang zu Gott finden, die beschäftigen sich vor allem, theologisch gesehen, mit dieser Aussage. Wie kann man erleben, erfahren, dass Gott Fleisch geworden ist, hier auf der Erde? Viele von diesen Traditionen drehen sich darum, das irgendwie zu erleben. Und das Motto ist sozusagen, wie können wir Gottes Inkarnation Ausdruck verleihen? Ihr Fokus ist häufig Liturgie und Symbolismus. Das klingt für den einen oder anderen von uns vielleicht etwas bizarr und wird auch gerne belächelt, aber es ist nicht irgendwie komplett irgendwie ausgedacht für Menschen. Du siehst im Alten Testament bestimmte liturgische Formen und Herangehensweisen, die Gott seinem Volk gegeben hat, damit sie ihn erleben können. Jesus selbst ist als Jude und jüdischer Rabbi aufgewachsen. Er hat den Tempel besucht. Der Tempel mit seiner Form, mit seinen bestimmten Dingen, die an bestimmten Orten stehen, das hatte alles einen Sinn und einen Zweck und eine Ordnung, um Gott zu erleben. Die verschiedenen Opferrituale, Weihrauch, all diese Dinge dienten dazu, um dass das auch schon Kinder Gott erleben können, bevor sie überhaupt verstehen, was diese ganzen Rituale sollen und tun, dass sie riechen, schmecken, auch diese verschiedenen Feste, die gefeiert wurden, all diese Dinge dienen dazu, dass man Gott erleben kann in der Gemeinschaft oder alleine auf diese rituelle Art und Weise. Und es ist auch nicht komplett abwegig, sich Gott zu nähern, indem man sich mal mit sowas beschäftigt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt demnächst Weihrauch im Gottesdienst haben werden oder so. Aber Menschen nahen sich durchaus, wenn sie eine Kerze an einem stillen Ort anzünden, wenn sie Bilder betrachten, wo Menschen ihrer Gotteserfahrung Ausdruck verliehen haben, wenn sie sich in besondere Umgebungen begeben. Das ist diese ganze, das ist also ja, das ist wie so eine audiovisuelle, vielsinnige Herangehensweise, um Gott zu erfahren. Das ist keine Magie, das ist kein Hokuspokus. Zumindest, ich glaube, für einige Leute ist es Hokuspokus und das ist dann auch wirklich am Ziel vorbeigeschossen. Aber es ist eine Herangehensweise, die Jesus als jüdischer Mensch durchaus gelebt hat, als er aufgewachsen ist und an der er teilgenommen hat. Das sind Gottes Erfahrungen, wie sie vor allem im Alten Testament praktiziert wurden. So, das sind verschiedene Aspekte über unsere Beziehung mit Gott und Herangehensweisen. Vanessa, was ist ein Moment, wo du mal dich irgendwie Gott besonders nahe gefühlt hast oder Gott erlebt hast?
Also ich habe auch ein Beispiel vom Teencamp und zwar war das der letzte Abend. Da durften die ab 16-Jährigen die Nacht durchmachen. Und ich hatte halt so zwei gute Freundinnen, mit denen, also das sind Sascha und Maggie, die gehen zur Münchner Gemeinde. Und wir lagen mit denen auf so einem, da war so ein kleiner Hang, da haben wir uns hingelegt und haben in die Sterne geschaut und gequatscht. Auf jeden Fall konnte man so unendlich weit in den Himmel schauen. Also manchmal kommt es mir vor, wenn ich in der Stadt hochschaue, dann kommt es mir so vor, als wenn ich so das Ende vom Himmel sehen kann, weil da überall Wolken sind oder so. Aber wirklich da, wo wir da auch waren, das war so mitten im Nirgendwo. Also man konnte viel mehr Sterne sehen und Sternschnuppen und manchmal auch sogar Satelliten, die sich bewegt haben. Also das war echt mega cool. Also da hat man wirklich diese große, große Herrlichkeit von Gott auf jeden Fall gesehen.
Okay, wow, dass du Gott in der Natur erlebt, in der Schöpfung, einfach dich darauf einzulassen, das ist in der Stadt ziemlich schwierig, ne? Weil hier ziemlich viel Lärm ist immer und so und manchmal braucht man diese Orte, wo man sich auf dem Weg Gott nahen kann. Ihr seht, es gibt viele Seiten, wie man sich Gott nahen kann und das Ziel ist es nicht zu sagen, das ist meine Art und Weise und alles andere am besten ist noch Quatsch oder so. Es geht, ich denke, es ist total natürlich. Also einen ersten Zugang auf ein oder zwei Kanälen zu Gott zu finden und erstmal da zu bleiben, das zu entwickeln und darin zu wachsen. Aber gerade für uns, die wir länger Christen sind, ist es gut, mal den Blick zu öffnen und zu sagen, vielleicht gibt es noch mehr über Gott, was ich le lernen kann. Und wir sehen, Jesus hat sich auch auf sehr unterschiedliche Art und Weisen Gott genaht und war mit Gott. Und das ist unser Vorbild. Und das ist auch das Thema der Predigtenserie, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeiten. Darauf freue ich mich gemeinsam mit euch in den nächsten Wochen. Vielen Dank, Vanessa. Jetzt will ich Thorsten bitten. Ich bin neugierig, wie das geklappt hat mit Slido heute und was für Fragen ihr gestellt habt, was euch beschäftigt zu diesem Thema.
Ja, hallo Mathis. Also ich habe das so ein bisschen verfolgt. Ihr könnt jetzt auch gerne nochmal euch die Fragen angucken, die gestellt wurden. Ein paar haben auch gesagt, es ist ein bisschen schwierig, irgendwie so der Predigt zu folgen und gleichzeitig hier den Chat. Also schaut mal jetzt rein, vielleicht jetzt nicht neue Fragen, aber ihr könnt jetzt natürlich die Fragen auch noch hochvoten. Und hier gibt es natürlich hin und her immer so ein Battle zwischen zwei Fragen, die jetzt beide quasi 6 Votes haben und ich würde sagen, wir fangen mal mit denen an. Das scheinen die interessantesten Themen zu sein. Wir fangen mal gleich an, wo du im Prinzip aufgehört hast. Inwiefern war Jesus mystisch? Was gibt es da für Beispiele? Jetzt raus.
Ja. Naja, also wie gesagt, für mich ist es einfach das Bewusstsein, Jesus war ein jüdischer Rabbi. Und der hat mit Sicherheit nicht die ganzen Traditionen aus dem Alten Testament abgelehnt und nicht daran teilgenommen oder so. Und diese Traditionen sind sehr, also sakramental einerseits, aber auch eben mythisch im Sinn von, also das ist jetzt, ich bin jetzt auf sakramental eingegangen, aber wenn man bei diesem mythischen bleibt, bei diesem ruhigen, bei dem zurückgezogenen, ich bin, also ich lese die Schrift so, dass Jesus manchmal sich auf einen Berg zurückgezogen hat. Dass Jesus manchmal die Menge um ihn herum war und er gesagt, so, wir steigen jetzt auf das Boot und wir fahren auf die andere Seite vom See. Dass er sich da zurückgezogen hat. Dass Jesus früh am Morgen aufgestanden ist und gesagt hat, ich brauche jetzt Zeit alleine mit Gott. Und dass er Gott genauso in der Stille gesucht hat. Und dass, wenn er Psalm 1 gelesen hat, also sinnt nach über mein Wort, dass er auch das getan hat. Also einfach über das Wort Gottes nachgesonnen hat und dass er diese Stille gesucht hat. Und das ist diese mythische Seite. Und für mich persönlich kann ich auch erzählen, eine Seite, die ich für mich in den letzten Jahren auch immer wieder mal erforscht habe, auch jetzt gerade, wo ich ein paar Tage alleine weg war, einfach in die Stille zu gehen. Mhm. Ich habe mir auch mal ein Gebetsbänkchen besorgt, um über verschiedene Körperhaltungen mich Gott zu nahen. Auch das, glaube ich, hat Jesus gemacht. Mhm. Also es ist beschrieben, dass er sich im Garten Gethsemane also hingeworfen hat und gebetet hat. Und ich glaube auch, dass wenn im Alten Testament an mehr als 100 Stellen steht, dass wir mit erhobenen Armen beten sollen, dass, dass auch Jesus sowas gemacht hat. So, und das sind verschiedene Dinge, wo man halt eben nicht über die Worte mit Gott connected oder über das Studium der Bibel, sondern einfach über dieses, ja, diese ganzheitliche Erfahrung, Gott zu begegnen. Insofern glaube ich, dass Jesus auch diese Seite hatte.
Sehr interessant. Wahrscheinlich ist einfach das Wort mystisch halt für jeden irgendwie besetzt.
Ja, mystisch hat über Dunkles, Verborgenes, Kryptisches und Mysteriöses und das ist etwas, was uns erstmal Angst bereitet, weil es ein Bereich ist, der uns nicht vertraut ist. Und ich glaube, mir geht es nicht um Geister hoch zu beschwören oder irgendwelche irgendwie Nebel zu kreieren, indem man dann irgendwelche Lightshows macht oder sonst irgendwas. Aber ja, also diese Seite von dem, durch in sich zu gehen, ich glaube, die ist mir lange Zeit nicht so vertraut gewesen. Auch wenn ich ein sehr introvertierter Mensch eigentlich bin und ich bin halt mehr also aufgewachsen in der Tradition, wo man sich Gott auf verschiedene Arten und Weisen genähert hat, aber nicht auf diese Art und Weise. Und das ist für mich sehr bereichernd. Mhm.
Sehr interessant. Die zweite, die halt eben sehr hoch gewotet wurde bisher, ist, unter dem Strich lernen wir doch, dass sich jeder taufen lassen muss, um mit Gott ins Reine zu kommen. Danach kann man sich unterschiedlich nahen.
Mhm. Absolut. Also das ist auch ganz wichtig. Also die rechtgläubige Seite hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Also ich habe auch, bevor ich Christ geworden bin, Gotteserfahrung gehabt. Aber das heißt nicht, dass ich aus der Finsternis ins Licht gekommen bin und dass ich die Vergebung der Sünden hatte. So, ich glaube auch, dass es als vergebens ist für unsere Ewigkeit, wenn wir nur auf die eine oder andere Weise unsere Gotteserfahrungen machen, ohne aus der Schrift erforscht, verstanden und umgesetzt zu haben, was es bedeutet, Christ zu sein und was es bedeutet, aus der Finsternis ins Licht zu kommen, die Vergebung der Sünden zu bekommen. Und insofern ist dieser Aspekt sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, dass es ist trotzdem eine Versuchung, glaube ich, wenn man diese verschiedenen, also das ist jetzt mal eingeblendet, aber wenn man diese verschiedenen neuen verschiedenen Bereiche sieht, dann ist es häufig so, dass man, ich kann es auch gerne mal über den Bibelkreisleiter-Chat nochmal das Bild weiterschicken nachher, aber wenn aus, also diese häufig, also wenn ich meine, man kann es wirklich beliebig tief durchdringen und ich kann euch ermutigen, vielleicht auch mal dieses Buch zu lesen, weil er macht das sehr, sehr humorvoll zum Teil. Aber dass man, wenn man auf einer Seite besonders sozusagen gepolt ist, die gegenüberliegende Seite eher ins Lächerliche zu ziehen und zu verachten, weil zum Beispiel, wenn ich es hier mal sehe, dass ich als Rechtgläubige diese mystische und enthusiastische Seite gerne belächle. Weil diese enthusiastische Seite, ich gebe zu, also das beobachte ich auch, da gibt es auch eine Menge Naivität in Bezug auf Wahrheit. da ist häufig die Tatsache, dass jemand was Spektakuläres macht, ein Beleg für seine Glaubwürdigkeit, und es ist völlig egal, wie er sein Leben führt oder ob das, was er dort lehrt, überhaupt irgendeine Hand und Fuß in der Bibel hat. Nichtsdestotrotz kann man auch das Baby mit dem Badewasser ausschütten und sagen, Gefühle sind also nichts, womit ich was zu tun haben will. Das ist bedrohlich. Also ich will nicht von Gefühlen geleitet sein. Und wir lassen da wirklich einen Teil aus an Gottes Erfahrungen, was sehr schade ist. Also Gefühle sind ein Teil von jedem, dem von uns. Wenn ihr meine Kinder gehört habt, okay, das ist halt, also das ist vielleicht traditionell mehr etwas, was Frauen zugeordnet wird und von Männern belächelt wird. Aber jeder Mann hat genauso Gefühle wie jede Frau. Können sie vielleicht nicht so gut benennen, sind nicht so gut darin, darüber zu sprechen. Und sie fühlen sich vielleicht eher bedrohlich an, und darum wollen wir das eher so wegschieben von uns. Nichtsdestotrotz, das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil unserer Beziehung zu Gott. Und wir verpassen was, wenn wir uns auf diesen Bereich nicht einlassen.
Also hier ist noch reichlich Bewegung. Ich glaube, wir können noch ein paar Fragen machen.
Gerne. Also ich, du sagst mir, wenn die Zeit vorbei ist.
Genau. Jetzt eine weitere Frage, wo es auch darum, wo es jetzt so langsam ans Eingemachte geht. Wie kann man erkennen, was fest, ewig fest ist und was sich verändert? Jesus bleibt gleich, aber kann sich verändern, was zum Beispiel Frauen in der Gemeinde tun dürfen?
Ja, ein ganz heißes Thema. Da habe ich ja diese Woche auch ein paar gute Gespräche gehabt mit Geschwistern. Jesus ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Ich glaube, dass wir unsere Beziehung zu, also wie wir Dinge in der Gemeinde praktizieren, sind Veränderungen unterworfen. Also selbst der große Reformator Martin Luther, der offensichtlich die Gemeinde komplett neu irgendwie auf einen neuen Weg gebracht hat, verbunden mit der Revolution der Buchdruckkunst und dem Anspruch, also alle Menschen zu lernen, zu lesen, dass jeder die Schrift lesen kann, so weiter. Da gab es viele Veränderungen, die passiert sind. Die Gemeinde im 16. Jahrhundert sah komplett anders aus als die Gemeinde im 14. Jahrhundert, zumindest die protestantischen Gemeinden dann, im 17. Jahrhundert. Und aber auch dann hat sich die Gemeinde weiterentwickelt. Unsere Gemeinde kommt auch aus einer Tradition, das ist kein negatives Wort, sondern wir haben unsere Geschichte. Und das war auch beständigen Veränderungen unterworfen. Also, der eine oder andere mag das jetzt belächeln, aber als ich Christ wurde, 91, da war es dann so, die Frage, dürfen Frauen Frauen taufen? Und für einige war das so, nein, das darf nicht sein und so weiter. Und das wurde zum Teil mit der Bibel begründet, aber ich bin nicht sicher, ob das so super schlüssig war. Ich glaube, es war auch viel von der Tradition, aus der wir gekommen sind. Insofern glaube ich, dass auch, also wiederum unsere Gemeinden sich auch weiterentwickeln, wir bestimmte Dinge in Frage stellen. Und Martin Luther hat gesagt, Ecclesia semper reformanda. Die Gemeinde ist beständig zu erneuern. Die Gemeinde muss sich immer bereit sein zu reformieren. Und ich glaube, auch da gibt es also Bereiche, wo die indischen Gemeinden in unserer Bewegung am komplett anderen Ort landen werden, in Bezug auf genau genommen geht es bei der Frage nicht um die Rolle der Frau, sondern um die öffentliche Rolle der Frau. Das ist, wie wir es kürzlich diskutiert haben, um mal klar zu machen, worüber reden wir eigentlich. Die öffentliche Rolle der Frau, da gibt es eine traditionelle Herangehensweise, was Frauen in unserer Gemeinde machen und was sie nicht machen und auch was Männer machen und was Männer nicht machen. Und die Bereitschaft ist aufzubrechen und die Frage zu stellen, muss auf jeden Fall da sein. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir innerhalb unserer Bewegung Gemeinden wirklich die Reife haben, dass wir auch in kulturellen Kontexten an sehr unterschiedlichen Orten landen mit diesen Fragestellungen. Und ich bin gespannt, wofür uns da die Reise hingeht. Ich war in der Gemeinde in Hamburg, die eher als traditionelle Gemeinde angesehen wird. Mhm. Und siehe da, leitet eine Schwester Lieder. Und die traditionellen Geschwister sind da total okay mit. Mhm. Wo andere vielleicht bei uns ein bisschen hin und her rutschen würden, sagen, wenn ich bin nicht sicher. Also was damit auf sich hat, aber ich bin überzeugt davon, dass auch jede Gemeinde, jede lokale Ortsgemeinde die Aufgabe hat, um diese Fragen zu ringen und zu landen und sagen, für jetzt wollen wir es so machen, aber das ist auch nicht, dass wir das dann auf andere übertragen müssen, die müssen es genauso machen wie wir. Also das ist unsere Aufgabe einer lebendigen Gemeinde, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und dann immer gemeinsam Gott zu suchen.
Vielen Dank, sehr gute Antwort. Ich glaube, wir machen mal einen Last Call. Noch zwei Fragen vielleicht?
Oh ja, wie gesagt, du hast die Zeit im Auge.
Ja, 12:06 Uhr.
Also okay.
Insofern. Eine vielleicht, die ein bisschen einfacher ist. Mal gucken. Wenn Jesus gestern, heute und morgen derselbe war, glauben Sie, dass sich sein Charakter änderte, während er ein Mensch auf der Erde war?
Ha, sehr gute Frage. Hat sich Jesu Charakter verändert? Na, ich glaube, Jesus war ein Mensch, war ganz Mensch und ganz Gott. Und ich glaube, dass Jesus als Kind vielleicht bestimmte Wesenszüge hatte, die mehr im Vordergrund standen, und dass er als Erwachsener andere Wesenszüge hatte. Ja, also wenn ich darüber nachdenke, im Hebräerbrief heißt es, dass Jesus an dem, was er litt, gehorsam gelernt hat. Hebräer 6 ist das, meine ich. Oder 5. Und das ist für mich eigentlich eine Aussage, dass selbst Jesus sich an den Erfahrungen, die er gemacht hat, und an dem Leiden insbesondere, sich weiterentwickelt hat. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade Häresie spreche. Das soll jeder erforschen. Aber ich glaube, ja, also offensichtlich, wenn ich die Schrift so nehme, wie ich sie da lese, hat auch Jesus sich entwickelt hier auf der Erde. Und ist in dem Sinne ein Vorbild für uns geworden. Also, und der Zusammenhang im Hebräerbrief ist ja auch, dass er sagt, auch wir wachsen an Leiden. Und das ist eine Sache, die wir gerne ausblenden wollen. Wir wollen Christentum als schön und rosig haben und alles, dann wird alles toll, wenn ich dann getauft bin. Und die Realität ist eine ganz andere. Das Leben gibt uns schwierige Aufgaben, Herausforderungen, Leiden. Und wir wachsen daran. Das ist ein ganz faszinierendes Geheimnis, was sich vielleicht auch in Jesus widerspiegelt.
Super, vielen Dank. Ich glaube, das war eine gute Antwort. Ich nehme mal noch eine, die zwar weiter hinten ist, aber wahrscheinlich von einem unserer Zuschauer nicht aus der Gemeinde ist, was ich an dem Sie bisschen interpretiere, gerne, aber vielleicht einfach zu beantworten ist. Sie haben erwähnt, dass die Bibel uns ermutigt, allein zu beten. Wo lehrt uns die Bibel, mit jemand anderem oder als Gemeinde zu beten?
Gute Frage. Mit jemand anders als Gemeinde. Ich meine, also, was Jonas vorgelesen hat, die Stelle aus dem Epheserbrief, Kolosserbrief, lass mich das gerne nochmal vorholen. Wo sind wir hier? Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Dann im Wort der Weiteren heißt es, also ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen. Das sind für mich auf jeden Fall Formen, wie wir gemeinsam beten.
Mhm. 2 oder 3 in einem Namen zusammenkommen.
Ich glaube, dass Jesus auch Zeit alleine mit Gott hatte, aber als er selber sehr gelitten hat im Garten Gethsemane, hat er seine Jünger gebeten, mit ihm zusammen zu beten. Ich glaube, es hat einen hohen Wert, gemeinsam zu beten, füreinander zu beten. Jakobusbrief heißt es, also bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Also das kann man natürlich auch alleine für den anderen machen, aber ich glaube, das ist auch ein Ausdruck von gemeinsamem Gebet füreinander. Aber ich glaube, beides hat seinen Wert. Beides hat seinen Platz und seine Berechtigung. Ich bin mehr ein introvertierter Mensch und für mich ist es, mit anderen zusammen zu beten, einerseits eher ein Kraftaufwand, mich dazu extrovertieren und laut zu sprechen in der Gegenwart anderen Leute. Aber auf der anderen Seite ist auch etwas, was mir Struktur gibt. Und gerade wenn ich Zeiten habe, wo ich das Gefühl habe, ich bin sehr verschlossen, mir fällt es schwer zu beten, dann kann ich natürlich noch mehr in dieses Introvertierte gehen und in dieses Gegenwart Gottes einfach nur in seiner Präsenz erleben. Mir hilft es dann auch manchmal zu sagen, hey, ich möchte einfach, ich rufe jetzt mal eine Woche lang plane jeden Morgen eine Woche mit jemand anderem zusammen zu beten. Das hilft mir dann auch wieder in einen Modus zu kommen, mit Gott im Gespräch zu sein. So, aber ich glaube, wir finden beides in Jesus.
Ja, ich denke auch, das ist auf jeden Fall drin. Und eine letzte Frage.
Sogar auch in der Apostelgeschichte, würde ich auch erwähnen wollen. Wenn natürlich die Apostelgeschichte geht, das ist spannend zu sehen, wie haben die gebetet.
Ja, und auch da, zusammen.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es auch diese Zeiten, wo Paulus dann irgendwie alleine war. Und ja, ich bin sicher, dass wenn er da gereist ist, hat er auch alleine gebetet, aber in der Gemeinschaft gibt es da ganz viele Beispiele von Gebet.
Dann machen wir mal die letzte Frage. Ich glaube, das ist so eine gute Abschlussfrage, die das zusammenfasst. Ist denn das Ziel, alle drei Farben zu haben? Manche Aspekte scheinen sehr gegensätzlich zu sein. Ein rationaler Mensch wird schwer Zugang zur Mystik haben.
Genau. Also die Antwort ist ja. Das Ziel ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn Jesus im Mittelpunkt steht und all diese Dinge widerspiegelt, ist es okay, glaube ich, wenn wir, also jeder von uns hat so einen initialen Zugang zu Gott, wie er zu Gott gefunden hat. Und das spiegelt sich in diesen Bereichen auch wieder. Und ich finde es auch natürlich, sich in diesem Bereich erstmal weiterzuentwickeln und das erstmal auszuleben und all diese Erfahrungen auszuschöpfen. Aber ich glaube, dass es für jemanden rational ein großer Gewinn ist, sich mal zu trauen, dem Mystischen oder dem Enthusiastischen anzunähern und mal damit Erfahrung zu machen, auch wenn es erstmal befremdlich ist. Da muss man jetzt nicht gleich, aber erstmal zum Beispiel auch, wenn man diese rationale Seite hat, erstmal was drüber zu lesen. Die, also...
Licht hat aufgegeben.
Okay, das Licht sagt, wir sollen Schluss machen. Aber wenn wir, also es gibt Dinge, die kann man lesen, auch wenn ich theologisch nicht mit allem übereinstimme. Und ich würde es auch nie einem jungen Christen einfach sofort antragen, jetzt Johannes vom Kreuz zu lesen, einer der Mystiker aus dem Mittelalter oder Meister Eckhart oder so. Aber die Jungs haben richtig gute Sachen über Gott gesagt, die mir weitergeholfen haben. Und da glaube ich, auch da kann man über diesen intellektuellen Ansatz Dinge neu entdecken über Gott und dann vielleicht sich mal ein paar Sachen rantrauen, die einem nicht so vertraut sind.
Vielen Dank, Mathis. Du hast länger durchgehalten als das Licht. Ne? Vielen Dank für die Predigt und auch jetzt für die Fragen und Antworten. Ich glaube, das war ein tolles Erlebnis. Und man hat gesehen, also du hast auf alles eine Antwort. Passt.
Nein. Ich lerne noch so viel. Also, das ist nur mein Stand jetzt auf dem Weg.
Also wir hoffen, es hat euch gefallen. Das war natürlich auch mal so ein Experiment. Ne? Wir wussten nicht, wie viele Fragen kommen jetzt und müssen wir noch so ein paar in der Hinterhand haben. Aber ich habe gesehen, es scheint ein sehr interessantes und durchaus auch kontroverses Thema zu sein, diese verschiedenen Bereiche. Und ich hoffe, das hat euch so viel Spaß gemacht wie uns hier. Und wer jetzt durchgehalten hat, der bekommt jetzt zum Schluss auch noch ein schönes Lied von Helge und Domi. Genau. Also wir wünschen euch einen schönen Sonntag.
Vielen Dank euch auch, dass ihr euch mal darauf eingelassen habt. Ich weiß, für einen oder anderen ist es immer erstmal eine Zumutung, sich auch was Neues zu beschäftigen. Jetzt soll ich hier nebenbei noch was anderes haben. Wie gesagt, fühlt euch nicht gezwungen, das machen zu müssen. Aber ich glaube, das ist, ich habe es in anderen Kontexten gesehen, zum Beispiel bei der Studentenkonferenz, wo das richtig klasse für eine Interaktion auch gesorgt hat. Und auch wenn wir den Workshop haben am Samstag, wollen wir diese Möglichkeit einfließen lassen, auch wirklich gemeinsam Fragen an diese großartige Familie zu stellen, um zu sehen, was euch besonders interessiert. Und da freue ich mich drauf. Tut mir leid für den einen oder anderen, wenn ich euch das zugemutet habe, mache ich trotzdem gerne, damit wir uns weiterentwickeln können, immer wieder mal was Neues auszuprobieren und das aufzubrechen.
Jetzt aber Mittag.
Na? Wünsche euch einen schönen Sonntag und danke Domi und Helge, die noch ein Lied für uns zum Schluss haben.
Ja. Tschüss.
Tschüss.